Die G7-Staaten haben sich einig gezeigt auf ihrem Gipfel im japanischen Hiroshima. Einig gegenüber Russland und auch einig gegenüber China. Damit soll von diesem Treffen die Botschaft ausgehen, dass der Westen autokratische Staaten ganz klar in die Schranken weisen will. Moskau wurde deutlich gemacht, dass man ganz klar an der Seite der Ukraine steht, und in Richtung Peking kam die Warnung vor einer militärischen Intervention gegen das demokratische Taiwan. Über den G7-Gipfel will ich jetzt mit Jürgen Hart sprechen, außenpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Zusammengefasst, war das Treffen Ihrer Einschätzung nach ein Erfolg?
Ich denke, das war einer der politischsten G7-Gipfel, die es je gegeben hat. Und ich glaube, es war ein großer Erfolg für den japanischen Ministerpräsidenten, aber auch für alle Beteiligten, weil doch die Botschaften Richtung Moskau und auch Richtung Peking klar und eindeutig sind. Jetzt geht es darum, dass man das, was dort besprochen wurde, auch konkret umsetzt. Politische Verlautbarungen sind ja noch keine konkreten Aktionen. Aber ich habe das Gefühl, dass neuer Schwung gekommen ist, auch in die Politik, die gemeinsame Politik gegenüber China und natürlich, was die Unterstützung der Ukraine angeht.
Der ukrainische Präsident Selenskyj, der war ja Überraschungsgast auf dem G7-Gipfel und er kann sich Hoffnung machen, vielleicht doch noch F-16-Kampfjets zu bekommen. Die USA wollen es ihren Verbündeten erlauben, solche Jets zu liefern. Ist das Ihrer Einschätzung nach eine Frage von Tagen, von Wochen oder doch eher von vielen Monaten?
Ich glaube, das ist eher eine mittelfristige Maßnahme. Ob diese Flugzeuge tatsächlich noch in den nächsten Monaten in die Kampfhandlung eingreifen können, das mögen Militärexperten besser beurteilen. Aber es muss ja sichergestellt werden, dass die Piloten auch das Gerät gut einsetzen können und vor allem, dass auch die Wartung und Instandsetzung dieser Flugzeuge dann in der Ukraine erfolgt. Insofern ist das eher ein mittelfristiges Projekt. Im Augenblick steht aus meiner Sicht im Vordergrund, da sind wir Deutschen besonders gefordert, Munition für die Artillerie, 155 mm Granaten für die Panzerhaubitze und auch Granaten für die Panzer selbst, weil die Ukraine immer wieder Munitionsknappheit hat und da sind wir, glaube ich, auch speziell als Deutschland besonders gefordert, weil wir ja auch diese Panzerhaubitzen zur Verfügung gestellt haben.
Ist das denn eben auch der Punkt, weil eben andere Staaten F-16-Kampfjets liefern könnten, Deutschland selbst hat ja diese Jets gar nicht, dass wir eben dann doch auf anderer Ebene militärisch unterstützen müssten, verstärkt unterstützen müssten?
Jeder muss das tun, was er am besten kann. Und wir haben in Deutschland leistungsfähige Rüstungsindustrie, die diese Granaten herstellt und zügig die Bundeswehr mit Ersatz versorgen kann und auch die Ukraine versorgen kann. Da haben wir in den letzten Monaten leider viel Zeit verloren. Ich glaube, wir hatten in der zweiten Hälfte des letzten Jahres Kapazitäten der Munitionsproduktion in Deutschland, die nicht voll ausgenutzt waren, obwohl wir doch selbst bei der Bundeswehr einen Mangel an Munition beklagen und wiederum aus den Beständen der Bundeswehr ja teilweise Munition abgegeben haben an die Ukraine. Da ist Zeit verloren gegangen. Ich entnehme den Äußerungen des Bundeskanzlers der letzten Tage, dass er jetzt auch in dieser Frage umdenkt und umschwenkt. Ich hoffe, es kommt nicht zu spät. Ich glaube, wenn wir stärker und mehr Ausrüstung an die Ukraine geliefert hätten, wäre der Krieg vielleicht jetzt schon in einer Phase, wo man ernsthaft auf das Ende blicken könnte. Leider ist es nach wie vor ein Kampf mit ungewissem Ausgang und deswegen braucht die Ukraine unsere starke Unterstützung.
Lassen Sie uns auf China schauen. Da warnen die 7 führenden westlichen Industrienationen vor militärischen Schritten gegenüber dem demokratischen Taiwan. China hat auf die G7-Abschlusserklärung schon verärgert reagiert. Die G7 mischten sich da in innere Angelegenheiten ein, hieß es. Wie groß schätzen Sie aktuell die Gefahr in der Region ein?
Zunächst zu Taiwan muss man ja sagen, es gibt einen Status quo zwischen China einerseits und der westlichen Welt. Das ist 50 Jahre alt, dass zum einen akzeptiert wird, dass Taiwan völkerrechtlich Teil Chinas ist, zum anderen aber auch von China akzeptiert wird, dass an dem jetzigen Status, also ein anderes politisches System in Taiwan als das in Ho-China, nichts verändert wird. Und jeder, der jetzt seinerseits kritisiert, dass der Status quo in Frage gestellt wird vom Westen, muss sich selbst die Frage stellen, ob nicht er derjenige ist, der da die Aggression herbeiführt. Also der chinesische Präsident betont ja in jeder seiner Reden, dass Taiwan zu China gehört und schließt auch eine militärische Aktion nicht aus. Das wäre klar gegen diesen gefundenen Kompromiss in der Taiwan-Frage vor 50 Jahren. Der Vorwurf fällt auf China zurück. Ansonsten glaube ich, dass wir in der China-Politik stärker im Westen zusammenarbeiten müssen. Und ich hoffe, dass der Gipfel dafür ein Aufbruch ist. Denn China ist abhängig, genau wie wir abhängig sind von guten Wirtschaftsbeziehungen zu China, ist China abhängig zu guten Wirtschaftsbeziehungen zum Westen. Das wird China nicht riskieren wollen. Und wenn wir geschlossen und verantwortungsvoll auftreten gegenüber China, glaube ich, kann man sowohl die Wirtschaftsbeziehungen erhalten, vielleicht sogar noch intensivieren und gleichzeitig Chinas aggressives Verhalten ein Stück weit zurückdrängen. Insofern, glaube ich, hat dieser Gipfel auch den Weg gezeigt. Allein Deutschland hat noch keine eigene China-Strategie. Das finde ich schade. Das ist ein Versäumnis. Die Bundesregierung hat das angekündigt vor längerer Zeit schon, aber bisher nicht umgesetzt.